Was mich wirklich überrascht hat, ist schon 2005 der Familiengerichtssache sich mit dem Wechselmodell auseinandergesetzt hat. Dass das Wechselmodell die Bereitschaft aller Beteiligten voraussetzt, miteinander zu kooperieren und zu kommunizieren. Die Diskussion gibt es bis heute, aber schon 2005 auf dem Familiengerichtstag wurde das kontrovers diskutiert.
Was ist eigentlich der Deutsche Familiengerichtstag e.V.? Wie kam es zu seiner Gründung und welche Bedeutung hat er für das Familienrecht? Was sind die Kommissionen des DFGT? Und welche Beschlüsse wurden am 24. DFGT im Herbst 2023 gefasst? All das und mehr in der neuen Folge von Familiensachen, dem familienrechtlichen Podcast der VMRZ. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des VMRZ-Podcasts. Mein Name ist Veronika Bodensteiner, ich bin Redakteurin der VMRZ und meine Co-Hosts sind, wie immer, Jörn Müller, Richter am OLG. Hallo Jörn.
Hallo.
Und Professor Philipp Reuß. Hallo.
Hallo.
Wir beschäftigen uns in der heutigen Folge mit einem Verein, der für die Familiengerichte bzw. für das gesamte Familienrecht eigentlich eine große Bedeutung hat. Warum, das werden wir heute erfahren. Es geht um den Deutschen Familiengerichtstag e.V. und eingeladen haben wir den derzeit amtierenden Vorsitzenden Andreas Frank. Andreas, schön, dass du da bist.
Ja, moin aus Cuxhaven, hallo.
Andreas Frank ist Familienrichter und Direktor des Amtsgerichts Cuxhaven. Er hat eine Ausbildung zum Güterrichter absolviert und ist zertifizierter Klärungshelfer. Er ist Autor des verfahrensrechtlichen Teils des Handbuchs Unterhaltsrecht sowie Mitautor des Münchner Anwaltshandbuchs Familienrecht und des Nomos-Kommentars zum BGB. Er engagiert sich außerdem seit vielen Jahren als Referent bei Richter- und Anwaltsfortbildungen. Regelmäßig schreibt er auch für die VMRZ und zählt seit letztem Jahr zu den Herausgebern der Zeitschrift. Nachdem er mehrere Jahre den stellvertretenden Vorsitz des Deutschen Familiengerichtstags innehatte, übernahm er im September 2023 den Vorsitz von Isabel Götz. Über seine Aufgaben in dieser neuen Funktion und seine Sicht auf den Deutschen Familiengerichtstag, darüber reden wir heute. Ja, Andreas, wir haben es gehört, du bist seit September 2023 oder Oktober?
Ende September.
Also du bist seit Ende September 2023 offiziell Vorsitzender des DFGT und du löst damit Isabel Götz ab. Unsere Hörerinnen und Hörer kennen sie, wir hatten sie in der letzten Folge zu Gast. Ja, Andreas, wie waren deine ersten Monate? Wurdest du noch geschont oder bist du gleich direkt voll eingestiegen?
Ja, ich weiß ja nicht, ob das noch mehr wird. Also es ist schon so, dass ein Schonprogramm nicht zu erwarten ist. Also gerade in der Phase unmittelbar vor und unmittelbar nach der Tagung ist natürlich die Aufregung auch relativ hoch. Es gibt viel zu organisieren. Die Nachbesprechung der Tagung auf der Vorstandssitzung war durchzuführen, war zu planen, nachzubereiten. Es gibt auch erstaunlich viele E-Mails, die mich jetzt erreichen. Das hätte ich so vorher gar nicht gedacht, weil Isabel Götz das immer von ihrem Restvorstand weitgehend ferngehalten hat. Und ich bin ganz überrascht, dass es doch relativ viele Mails auch von Privatpersonen gibt. Das Interesse am Familienrecht ist einfach doch sehr groß in der Bevölkerung. Und ich stelle auch fest, dass die Vorstellung dazu, was der Familiengerichtstag so bewegen kann, naja, gut, es wäre schön, wenn wir so viel bewegen können, also wenn ich so den Kindesunterhalt abschaffen soll oder das Wechselmodell einführen soll für alle. Das ist natürlich nicht Aufgabe des Familiengerichtstags, aber man sieht an der Stelle, wo es sozusagen den Leuten unter den Nägeln brennt und wo Interessen da sind und wie groß teilweise auch die persönliche Not ist, auch wenn ich nicht jeden Einzelfall natürlich lösen kann.
Was ist denn der eigentliche Zweck oder die eigentliche Idee hinter dem Deutschen Familiengerichtstag? Das ist ja nicht ausschließlich oder nicht vordringlich die Beantwortung von Bürgeranfragen, sondern nee. Der Deutsche Familiengerichtstag hat sich ja aus anderen Gründen gegründet und hat eine andere Zielsetzung.
Also das ist ein Berufsverband, da lege ich auch großen Wert drauf, dass wir ein Berufsverband sind und kein Interessenverband. Letztlich nach der Satzung ist der Zweck des Vereins, dass der Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis in allen Bereichen des Familienrechts gefördert wird,
und dass Empfehlungen an Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung erarbeitet werden. Und das betrifft eben nicht nur die familienrechtlichen Professionen, sondern das Familienrecht ist ja auch gekennzeichnet durch ganz viele Schnittstellen zu anderen Rechtsgebieten, also zum Steuerrecht, zum Sozialrecht etc. Und die Vernetzung zwischen diesen Rechtsgebieten, zwischen den auch da tätigen Personen, die gehört eben auch dazu. Weil diese Perspektivwechsel, dieser Blick über den Tellerrand im Familienrecht ganz wichtig ist.
Das heißt, streng genommen können bei euch auch Mitglied werden, also Nicht-Juristen, Personen, die eigentlich gar nicht einen klassischen juristischen Beruf ausüben.
Also ich?
Ja, Veronika zum Beispiel, genau.
Grundsätzlich ja, wobei das ist wieder dieses im Prinzip ja, aber. Ne? Also es muss natürlich ein beruflicher Bezug zum Familienrecht da sein. Und ich sage das mit dem beruflichen Bezug deswegen, weil wir natürlich auch ein bisschen ja, schauen müssen, dass wir jetzt nicht Menschen dabei haben, die aus einem vordringlich persönlichen Interesse dem Familiengerichtstag beitreten wollen. Auch das gibt es, dass Personen, die einfach einen ganz starken Antrieb haben, sich auch für legitime Ziele einsetzen, das aber eben nicht aus der beruflichen Rolle heraus, sondern aus einer persönlichen Betroffenheit heraus und auch mit einer bestimmten Agenda, dass die eben uns beitreten wollen. Und da ja, fällt es uns schwer, manchmal auch zu sagen, das geht nicht. Also wir haben da auch diverse Anfragen, die wir dann auch abschlägig bescheiden müssen, weil bei uns ganz wichtig ist, die wissenschaftliche und praktische Diskussion muss möglich sein und die braucht einfach einen gewissen Abstand. Ich mag da nicht von Neutralität sprechen, ich leihe mir lieber den Mediationsbegriff der Allparteilichkeit. Also uns sind nicht die Interessen der Betroffenen egal, sondern wir wollen die Interessen aller Betroffenen ausgewogen berücksichtigen. Und dafür ist eben dieser innere Abstand, dieser professionelle Abstand wichtig. Und deswegen nehmen wir halt nicht reine Mediatoren oder Ombudspersonen etc. auf, sondern erwarten einen beruflichen Bezug zum Familienrecht, aber zum Beispiel auch zum Sozialrecht mit familienrechtlichen Bezügen. Es müssen auch keine Juristen sein. Wir haben auch viele Psychologen, wir haben Verfahrensbeistände, Sozialwissenschaftler etc. im Verein. Und wir haben übrigens auch Verbände als Vereinsmitglieder. Also die Interessenverbände können dann wiederum bei uns Mitglied sein, sodass die Interessen auch gehört werden und bei uns natürlich auch berücksichtigt werden.
Wir profitieren ja auch hier im Podcast immer sehr stark davon, dass wir andere Professionen hier haben. Dadurch lernt man natürlich sehr, sehr viel und kann natürlich auch die juristischen Fragen sehr, sehr informierter und auf besserer Grundlage beantworten. Veronika, du hast also Berufsbezug, ja, den könnte man bei dir durchaus bejahen. Ja, also es wäre nicht nur persönliches Interesse.
Ja. Ich denke, das können wir durchgehen lassen, ja.
Genau, wie läuft das? Wenn ich Mitglied werden will, was muss ich tun?
Und da kann man online beitreten. Man kann online seinen Beitrittsantrag ausfüllen und der Vorstand würde dich dann auch aufnehmen.
Sehr gut. Gut, dann haben wir jetzt gehört, wie man Mitglied wird. Und was mich jetzt aber interessiert, wie wird man denn Vorsitzender heißt es, ne? Nicht Vorstand, Vorsitzender.
Vorsitzender.
DFGT.
Genau. Nicht Präsident, Vorsitzender, genau. Jetzt muss ich natürlich Gegenfrage, will mir jetzt schon jemand an meinem Stuhl sägen, aber ich bin es doch gerade erst, lasst mich doch erstmal.
Klar, ich werde jetzt erstmal Mitglied und dann werde ich natürlich Vorsitzender.
Genau, also können wir alles drüber verhandeln, aber die nächste, also so eine Weile würde ich gerne noch. Nein, Spaß beiseite, man wird natürlich durch die Mitgliederversammlung gewählt, aber das ist jetzt ja nicht die Frage, die eigentlich dahinter steht. Ich verstehe die Frage mal so, dass, wie das bei mir der Fall gewesen ist. Ich kann ja auch nur aus meiner Erfahrung sprechen. Also 2011 war ich in der Erprobung beim Oberlandesgericht in Bremen und habe so von dem damaligen Vorsitzenden meines Senats, Reinhard Wefer, den Tipp gekriegt, ich müsste mal zum Familiengerichtstag fahren. Ich hatte da ehrlich gesagt auch keine richtige Vorstellung davon, was da eigentlich passiert und war ganz überrascht, insbesondere weil ich ja, gedacht habe, da treffen sich jetzt vor allem Familiengerichte. Und war dann positiv überrascht, dass es auch ganz viele Anwälte, eben Psychologen und ähnliche Verfahrensbeistände und so waren. Ich bin dann nach Hause gefahren und dann hat mich Reinhard Wefer gefragt, wie war es denn so? Und ich habe gesagt, ja, ich bin ganz begeistert und habe dann aber, ja, Fehler würde ich nicht sagen, aber ich hatte so ein bisschen eine große Klappe und habe gesagt, naja, aber was so die Arbeitskreise angeht, die waren super und das hat auch Spaß gemacht. Ich würde die nur methodisch mal ein bisschen modernisieren. Und sowas darf man natürlich nie sagen, denn da war die Reaktion, ja, dann mach doch mal. Und also 2013 durfte ich dann auch mal ran, habe gemerkt, was das doch für eine spannende Aufgabe, eben doch auch für Aufwand ist, so einen Arbeitskreis zu organisieren. Habe dann versucht, den methodisch mal ein bisschen anders aufzuziehen. Ich weiß nicht, ob mir das gelungen ist, aber zumindest scheint es nicht völlig in der Katastrophe gemündet zu sein, weil ich die auch die Jahre danach, 2015, 2017, wieder Arbeitskreise leiten durfte. Ja, und 2019 war ich dann gerade auf dem Rückweg von einer Fortbildung und also die hatte ich damals genommen, nicht gegeben. Und dann war Isabel Götz am Telefon und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, im Vorstand mitzuwirken.
Das ist immer gefährlich, wenn man Isabel Götz am Telefon hat.
Das ist in der Tat gefährlich und es ist für mich auch deswegen gefährlich, weil ich Isabel sowieso überhaupt nichts abschlagen kann.
Ja.
Und ich war natürlich auch total geschmeichelt und habe gedacht, naja, im Vorstand mitwirken, das klar, das kann man irgendwie machen. wurde ich 2019 zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt und war dann relativ überrascht, als Isabel auch gleich verkündet hat, dass ich dann 2023 doch auch für den Vorsitz kandidieren würde. Das war mir so noch gar nicht klar gewesen. Aber wie gesagt, nein, ist natürlich auch toll. Also ich kann nur sagen, das ist für mich echt die größte berufliche Ehre und ich habe mich natürlich gefreut, dass man mir das zutraut. Habe mich dann dieses Jahr hingestellt, habe mich um das Vertrauen des Vereins beworben und zu meiner großen Freude hat der Verein da keinen großen Widerstand geleistet, sondern mich tatsächlich in dieses Amt gewählt und ja, das, jetzt bin ich es halt. Und jetzt muss ich lernen, was so viele lernen. Das eine ist, dass man etwas wird und das andere ist, man muss es dann halt auch sein. Und jetzt versuche ich dieses Amt auszufüllen. Bis jetzt scheint es einigermaßen zu klappen.
Jetzt hast du gerade eben erwähnt, im Werdegang zum Vorstand, dass es da beim Deutschen Familiengerichtstag Arbeitskreise gibt. Wie läuft denn sowas ab? Mhm. Also vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, die mit dem DFGT noch nichts zu tun hatten, wozu ich auch bis zum letzten Jahr, zum letzten DFGT gehört habe. Wie muss man sich das vorstellen? Was passiert da bei so einem Deutschen Familiengerichtstag und was bringt einem das überhaupt, wenn man da hinfährt?
Also da passiert ganz viel. Zum einen gibt es natürlich tolle Vorträge. Das kann ich auch dieses Jahr sagen. Philipp, du hast ja auch einen fantastischen Vortrag gehalten, bei denen eben
da
Personen aus verschiedenen Bereichen Vorträge vor dem ganzen Plenum halten und auch Gelegenheit haben, zu aktuellen Fragen mal ihre Sichtweise darzustellen, vielleicht auch mal Gedanken anzustoßen. Das sind Plenarvorträge. Dann, auch wenn ich diese Vorträge jedes Mal sehr genieße, ist das Herzstück des Familiengerichtstags sicherlich die Arbeit in Arbeitskreisen. Wir haben immer so um die 20 Arbeitskreise. Der Vorstand legt vorher, also das ist dann immer die Tagung zwischen den Tagungen, also die Vorstandstagung zwischen den Tagungen, legt vorher Themen fest, die gerade aktuell sind, sucht dafür Leitungen aus Praxis, Wissenschaft etc. Und diese Leitungen bekommen dann einen Themenvorschlag, der kann dann noch umformuliert werden, aber jedenfalls ein grobes Thema. Und die Aufgabe des Arbeitskreises ist, diese Empfehlungen an die Wissenschaft, an die Praxis, an die Rechtsprechung, an die Verwaltung herauszuarbeiten.
Und an den Gesetzgeber sollte man vielleicht kurz
erklären. Entschuldigung,
genau,
ja,
das schadet ist doch nicht.
Ja.
Und wir kommen gleich noch drauf. Historisch gesehen ist aus diesen Empfehlungen ja auch schon einiges geworden, aber da können wir gleich drauf eingehen. Also das ist nicht, dass da in den luftleeren Raum gesprochen wird.
Genau.
Gerade der Gesetzgeber hört da sehr, sehr aufmerksam zu.
Ja,
aber ich wollte dich unterbrechen.
Nee, wunderbar. Ist ja auch vielleicht ein nicht ganz unwichtiger Punkt, das sehe ich ein. Ja, der Gesetzgeber hört zu. Es sind auch jedes Mal mehrere Personen vom BMJ dabei und also die sitzen auch mit in den Arbeitskreisen. Und es ist jetzt natürlich nicht so, es wird ja keine Lobbyarbeit gemacht, aber man kann schon davon ausgehen, dass auch das BMJ großes Interesse daran hat, was da besprochen wird, weil das natürlich auch unmittelbar der Austausch mit der Praxis ist. Und das ist für die Gesetzgebung sicherlich eine große Ressource. Wie so ein Arbeitskreis abläuft, ja, das liegt im Grunde genommen in den Händen der Arbeitskreisleitung. Man kann auch vielleicht sagen, dass die Arbeitskreise teilweise eher rechtsfortbildenden Charakter und teilweise eher teilnehmerfortbildenden Charakter haben. Also es gibt sicherlich auch Arbeitskreise, in denen einfach Fortbildungsstunden stattfinden, weil ein Thema mehr, also so. Aber diese Thesen werden sicherlich vorbereitet durch die Arbeitskreisleitung, also nicht im Sinne von, die werden vorformuliert und dann nur noch durchgejagt, sondern die werden diskutiert. Also die Arbeitskreisleitung hat sicherlich Vorstellungen davon, was da rauskommen könnte. Die werden dann mit der Praxis diskutiert, werden sprachlich oder auch inhaltlich noch angepasst und dann wird darüber abgestimmt. Und es ist inzwischen auch üblich, dass die Abstimmungsergebnisse dann auch festgehalten werden, damit man auch eine Tendenz dazu bekommt, ob das eine sehr kontroverse Diskussion war oder ob das ein einheitliches Meinungsbild war. Und dann wird am Schluss eines solchen Arbeitskreistages, die dauern so 6 Stunden etwa mit Pausen, werden diese Thesen festgehalten, werden mit den Abstimmungsergebnissen auch auf der Homepage des Familiengerichtstags veröffentlicht. Und dann noch in Empfehlungen des Vorstandes gegossen. Dazu kommen aber, glaube ich, gleich noch.
Vielleicht mal aus Teilnehmerperspektive. Ich war nämlich dieses Jahr auch dabei, war an einem Arbeitskreis als Teilnehmer teilgenommen. Was das Besondere ist, ist genau diese Mischung, die du gerade skizziert hast. Diese Mischung aus Austausch, Fortbildung, aber auch Erarbeitung von praktischen, konkreten Vorschlägen. Das müssen ja nicht Gesetzgebungsvorschläge sein, das können manchmal auch, sagen wir mal, Best-Practice-Vorschläge sein. Was sich unterscheidet von der gewöhnlichen Fortbildung oder von einem gewöhnlichen Workshop auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ist diese Kombination. Also, dass man den Austausch hat und dann aber auch gleichzeitig zielgerichtet versucht, was zu erarbeiten, was nach meiner Erfahrung in vielen Arbeitsgruppen, ich war nicht in vielen Arbeitsgruppen, aber ich habe aus vielen Arbeitsgruppen das mitbekommen, was die Diskussion halt prägt, weil man nicht so im luftleeren Raum rumdiskutiert und mal irgendwas bespricht, sondern weil man im Idealfall ein konkretes Problem vor Augen hat und sich überlegt, wie kann man das angehen, wie kann man damit umgehen, was gibt es da für Lösungsvorschläge. Und das macht diesen, finde ich, aus meiner Sicht, macht so einen besonderen Spirit aus, dass man da gemeinsam an etwas arbeitet und nicht einfach nur da sitzt und irgendwie sich ein bisschen über ein Thema unterhält. Und das finde ich nochmal eine ganz besondere Atmosphäre, die da auf den Familiengerichtstagen entsteht. Das finde ich sehr angenehm. Das finde ich eine sehr tolle Arbeitsatmosphäre.
Das kann ich bestätigen und ich finde auch, dass da gerade sich besonders auswirkt, zum einen, dass Personen aus der ganzen Bundesrepublik dahin kommen und teilweise auch aus anderen Ländern. Und eben die verschiedenen Professionen. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, denn ansonsten ist man auf den Fortbildungen ja doch immer so ein bisschen in seiner Bubble. Die Richter sitzen in Trier und Wustrau und vielleicht noch in Online-Fortbildungen. Die Anwälte haben auch ihre eigenen Fortbildungen und so weiter. Und wenn man dann nur beruflich miteinander zu tun hat, also nur im Verfahren, dann denkt man ja oft, warum schreiben die denn sowas? Was machen die denn da? Und macht vielleicht auch zum Beispiel, das kann ich jetzt auch selbstkritisch als Richter sagen, man macht vielleicht auch jahrelang Dinge, ohne die selbst mal zu hinterfragen und weiß gar nicht, wie das bei den anderen ankommt. Und für mich persönlich war das eigentlich eine der größten Erkenntnisse beim Familiengerichtstag, dass mir Anwälte auch gesagt haben, wenn Richter das und das machen, das ist für uns ein Riesenproblem. Oder ich habe mal auf dem Familiengerichtstag von einer Teilnehmerin gehört, die Richter machen ja immer das, was die Verfahrensbeistände sagen. Die haben viel zu viel Macht. Das sind ja so Fragen, ich würde das jetzt nicht bestätigen, aber das sind so Gedanken, die werden sonst im Sitzungsalltag nicht an einen rangetragen. Aber gerade in den Arbeitskreisen, in offenen Diskussionen und natürlich auch bei den abendlichen Gesprächen beim Essen oder auch beim Trinken oder was auch immer, auch da hört man mal Dinge, die man sonst vielleicht nie gehört hätte. Und deswegen finde ich das gerade besonders wertvoll, in den Arbeitskreisen auch mal gemeinsam an Themen zu arbeiten und nicht in dieser Verhandlungssituation, wo jeder sein eigenes Interesse hat.
Du hast gerade das Abendessen oder die Abendveranstaltung angesprochen. Ja. Ich finde, es ist auch legitim, dass man dazu auch ein Wort verliert.
Auf jeden Fall.
Denn es gehört zu solchen Tagungen ja sowieso dazu, dass man sozialen Austausch hat. Aber was das Besondere ist, da merkt man, die so mit dem Familienrecht verbunden sind, da ist schon ein besonderer, wie soll ich sagen, man merkt, dass viele von denen schon auch einen großen Teil Sozialkompetenz haben, denn dieser Austausch auch neben den Arbeitsgruppen und abends und beim Essen, also der ist beim Familiengerichtstag wirklich außergewöhnlich gut, schön, spaßig, es wird auch viel gelacht, trotz ernster Themen, die diskutiert werden. Und es ist ja, wenn wir mal zum Thema Anekdoten kommen, legendärerweise doch sogar mal dazu gekommen, dass eine Tagung an einem sehr, sehr ungewöhnlichen Ort stattgefunden hat.
Ja, ich nehme an, das Phantasialand ist gemeint. Da habe ich noch einen,
eine persönliche, also Anekdote würde ich es nicht nennen, aber also mein persönliche seelische Wunde mit dem Phantasialand ist ja, dass wir freien Zutritt zu allen Fahrgeschäften hatten, theoretisch. Ja. Und ich habe mich da ein bisschen drauf gefreut. Das war aber nun das Jahr, in dem ich ja in den Vorstand gewählt wurde und auch noch einen Plenarvortrag gehalten habe. Und das hat dazu geführt, dass ich während der Öffnungszeiten des Phantasialands und der Fahrgeschäfte wirklich keine freie Minute hatte und immer die begeisterten Gesichter von allen gesehen habe, die gerade aus der, was weiß ich, größten freistehenden Holzachterbahn westlich von was weiß ich wo kam. Und ich habe mir gedacht, das ist schön. Ich würde auch gerne mal. Aber das Phantasialand ist ja noch da und ich kann da ja vielleicht auch mal privat hinfahren. Aber nein, natürlich war das Phantasialand eine tolle Erfahrung. Zumal das Phantasialand auch, weil es mal ein neuer Tagungsort war, für diejenigen, die den Familiengerichtssaal noch nicht kennen. Wir haben davor jahrelang eigentlich immer in der Hochschule des Bundes in Brühl getagt. Die stand uns aber nicht mehr zur Verfügung. Wir konnten da nicht mehr rein. Die war kapazitätsmäßig ausgelastet. Wir mussten einen neuen Ort finden, wollten damals aber gern in Brühl bleiben. Und da kam das Phantasialand ins Spiel. Und das war, glaube ich, schon was ganz Besonderes. Das hatte natürlich den Charme, dass es eben dieses total tolle Gelände war und auch ja, die Fahrgeschäfte und die Hotelunterbringung sicherlich ganz besonders waren. Es hatte aber auch den Nachteil, dass es relativ teuer war für die Teilnehmenden und deswegen war das Echo der Mitglieder hinterher sehr geteilt. Die einen haben gesagt, nur noch Phantasialand und die anderen haben gesagt, nie wieder Phantasialand. Und deswegen mussten wir uns auch eine neue Tagungsstätte jetzt mit Bonn suchen, leider. Aber die ist auch gut.
Ja, du wirst dir vorstellen können, dass aus Jörns und meiner Sicht das natürlich eine fatale Sache ist und wir sehr neidisch sind, dass wir erst so spät hinzugekommen sind, wobei das ja unser Versäumnis da ist. Ja.
Wobei man natürlich sagen muss, jenseits der Freizeitparkatmosphäre war auch die diesjährige Veranstaltung trotz fehlender Achterbahn eine wirklich sehr, sehr, also das hat einfach trotzdem sehr großen Spaß gemacht. An die Hörerschaft da draußen, ich kann aus Teilnehmersicht sagen, man sollte sich wirklich mit dem Gedanken beschäftigen, mal eine Tagung zu besuchen. Man kann an den Tagungen auch als Nichtmitglied teilnehmen. Das ist vielleicht auch ganz wichtig, wenn vielleicht manche sich scheuen, zu sagen, ach ja, jetzt in den Verband eintreten. Ich will mir erst mal angucken, was das für Leute sind und wie die so drauf sind. Es geht auch als Nichtmitglied, das ist für viele ja auch der Einstiegspunkt, dass man mal zu der Tagung fährt und dann feststellt, Mensch, bei dem Verband, da würde ich eigentlich auch gerne mitarbeiten.
Genau, das nächste Mal 2025 ist dann die nächste Gelegenheit.
Der 25. Deutsche Familiengerichtstag. Heißt es das, weil es findet ja nur alle 2 Jahre statt, heißt es, dass es den Deutschen Familiengerichtstag jetzt schon 50 Jahre gibt?
Nein, 50 Jahre ist es noch nicht ganz her. Es ist etwas mehr als 40 Jahre her. 1977 wurde er gegründet. Damals wurde die Familiengerichtsbarkeit als eigenständiges Gericht beim Amtsgericht, als eigenständige Abteilung beim Amtsgericht eingeführt. Das war damals ein ganz großer Schritt. Also nicht nur die Familiengerichtsbarkeit war ein großer Schritt, sondern auch das ganze Eherecht, das ganze Familienrecht wurde damals ja auf eine neue Grundlage gestellt. Und es gibt dazu einen ganz tollen Beitrag von Siegfried Wielutzki, dem früheren Vorsitzenden und jetzigen Ehrenvorsitzenden des Vereins, der zu einem 40-jährigen Bestehen mal so ein bisschen die Geschichte auch geschildert hat. Und aus heutiger Sicht, wir haben ja da, also alle hier heute Teilnehmenden, haben ja so ein bisschen die Gnade der späten Geburt. Für uns ist ja vieles selbstverständlich geworden, was früher heiß umkämpft war. Und ich glaube, man kann sich kaum vorstellen, wie sehr das moderne Eherecht, das moderne Scheidungsrecht, damals auch in der Gesellschaft auf Ablehnung gestoßen ist. Also es gab ganz viele Kreise, die gesagt haben, das wollen wir so nicht, da geht die bürgerliche Ehe jetzt den Bach runter, wenn wir die Ehe leichter scheidbar machen, wenn wir das Verschuldensprinzip abschaffen, das funktioniert nicht, dann droht sozusagen der Verfall der Sitten. Und es gab damals auch eine Mitteilung des Pressesprechers, des ersten Pressesprechers des Familiengerichtstags. Ich kriege es jetzt nicht wörtlich auf die Reihe, aber der hat so im Wesentlichen gesagt, das neue Familienrecht ist gut, die Bevölkerung ist dafür noch nicht reif. Und das gab natürlich in der Presse auch einen großen Aufschrei, wie man sowas sagen könnte. Den ersten Teil würde ich aber so unterschreiben, dass also das Familienrecht, das damals eingeführt war, war sicherlich seiner Zeit ein Stück weit voraus. Diese Diskussion hatten wir auch ähnlich nochmal, als das Unterhaltsrecht 2008 reformiert wurde. Auch damals wurde eigentlich gesagt, das kann doch nicht wahr sein, dass jetzt alle plötzlich alle arbeiten müssen, trotz Kinderbetreuung etc.
Und auch da hat sich ja eigentlich gezeigt, dass sich das in den Jahren danach doch bewährt hat. Also oft ist das Familienrecht ganz gut, aber man muss sich darauf einlassen können und man muss auch vielleicht der Gesellschaft Zeit geben, sich auf die Veränderung eben einzustellen.
Aber das ist ganz spannend, weil der Familiengerichtstag ja genau in diesen Bereichen auch immer arbeitet. Also wenn man so durch die Empfehlungen des Vorstands und die Arbeitskreise jetzt durchgeblickt hat, sind doch alles Themen, die auch durchaus vielleicht eine gesellschaftspolitische Diskussion im Hintergrund noch haben. Und wenn man so zum Beispiel denkt an diese, also ich war selber in dem Arbeitskreis zur Leihmutterschaft, das ist ja jetzt auch ein Thema, das zwar nicht auf der unmittelbaren Reformagenda der Ampel steht, aber doch zumindest diese sozusagen Prüfkommission, diesen Prüfauftrag einer Kommission gibt, wo die Einführung der Leihmutterschaft eben der altruistischen geprüft werden soll. Das heißt, das sind auch Bereiche, in denen der Familiengerichtstag Diskussionen führt, die tatsächlich auch ein relevantes Problem darstellen, das vielleicht aber auch in der gesellschaftspolitischen Diskussion noch nicht ausdiskutiert ist. Und das finde ich eine wahnsinnig spannende Geschichte. Also das ist ein unglaublich bereichernd, da auch in diesen Diskussionen von den verschiedenen Professionen Input zu kriegen. Also das fand ich sehr, sehr gut.
Ja, Philipp, du hast vorhin gesagt, es ist gefährlich, wenn Isabel Götz anruft. Vielleicht kann man kurz überlegen, was deine Rolle beim Deutschen Familiengerichtstag ist, weil du bist da ja seit einiger Zeit auch stärker involviert, sag ich mal. Aber,
seit einiger Zeit ist gut. Also so lange ist das noch gar nicht. 2023 war sozusagen das Jahr der diversen Anrufe. Der erste Anruf kam von Isabel Götz tatsächlich und da ging es darum, den Plenarvortrag zu halten, was ich natürlich gerne gemacht habe. Und das war eine sehr, 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 sehr spannende Reise auch zu dem Thema. Also ich habe da natürlich über Pluralisierung von Elternschaft aus abstammungsrechtlicher und sorgerechtlicher Perspektive gesprochen. Thema war, wie viel Eltern verträgt ein Kind? Also auch eine sehr, sehr heiß diskutierte Thematik. Das hat natürlich auch sehr viel Spaß gemacht. Bringt natürlich auch einen gewissen Stressfaktor mit sich, wenn man denkt, wer kommt denn da alles beim Familiengerichtstag? Was sind da für Leute? Und dann da ein Vortrag vor vielen Professionen zu halten, ist natürlich immer deswegen ganz spannend, weil eben gerade dieses Feedback, das du angesprochen hast, Andreas, das kann man ja nicht voraussehen. Wie denkt denn über die juristische Meinung jetzt ein Richter? Wie denkt über diese wissenschaftliche Position jetzt plötzlich ein Kinderpsychologe oder ein Soziologe? Ja? Das sind einfach wahnsinnig wertvoller Input dann. In den Gesprächen danach auf jeden Fall. Der zweite Punkt ist, und das ist, glaube ich, auch das, worauf du anspielst, Veronika, das sind die Kommissionen des Deutschen Familiengerichtstags. Da kam allerdings der Anruf nicht von Isabel Götz, sondern in Absprache mit Isabel Götz von Barbara Veit, meiner Fakultätskollegin und der Vorsitzenden der Kinderrechte-Kommission, in die ich sozusagen mit aufgenommen worden bin, was natürlich für einen jungen, in Anführungszeichen jungen, also vom Dienstalter her jungen Familienwissenschaftler, Familienrechtswissenschaftler natürlich eine große Ehre ist, dort mitwirken zu dürfen. Diese Anfrage war gleich verbunden mit etwas Arbeit, deswegen ist es immer gefährlich, weil ich sozusagen eine Stellungnahme abgeben durfte in einem vor dem Bundesverfassungsgericht anhängigen Verfahren zu einer abstammungsrechtlichen Thematik. Und das war sehr, sehr spannend, diese Stellungnahme auszuarbeiten, ohne zu wissen, wer sitzt denn da überhaupt in der Kinderrechtekommission drin und wie läuft das alles. Und es war eine sehr spannende Reise, weil man dann auch ich durfte dann auch zur mündlichen Verhandlung fahren und dort Stellung nehmen. Das ist natürlich eine super Sache. Aber vielleicht, Andreas, erzählst du so ein bisschen, was die Kommissionen, die kann man ja auch auf der Webseite einsehen, wer da Mitglied ist und was die Stellungnahmen sind, die kann man auch eben einsehen, sofern die Verfahren dann abgeschlossen sind. Aber was ist die Aufgabe der Kommissionen? Genau.
Also wir haben vier Kommissionen, die Reformkommission, die Unterhaltskommission, die Versorgungsausgleichskommission und eben die Kinderrechtekommission. Und die erarbeiten die inhaltlichen Positionen des Vereins. Das eine sind ja die Arbeitskreisergebnisse, das sind sozusagen eher Stimmungsbilder der Mitglieder, aber der Verein selbst muss sich ja auch oder wird aufgefordert, sich zu Gesetzgebungsvorhaben oder auch zu eben Verfassungsgerichtsentscheidungen etc. zu positionieren. Und da können wir ja jetzt nicht jedes Mal eine Mitgliederumfrage starten, sondern wir geben diese Aufträge an die Kommission. Die Kommission setzen sich aus Fachleuten aus allen Regionen und aus allen Professionen zusammen und die erarbeiten sozusagen dann die inhaltlichen Dinge. Dazu werden Aufträge erteilt, wie jetzt zum Beispiel an Philipp Reuss, und die werden dann auch nochmal gegengelesen, aber das sind sozusagen die wichtigen Punkte. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass in der Satzung des Vereins auch geregelt ist, dass der Vorstand sich inhaltlich nicht zu Themen positioniert, zu denen die Kommission noch nichts gesagt hat. Das ist der Vorstand ist ja sozusagen, wir sind ja der geschäftsführende Vorstand zu dritt und im erweiterten Vorstand sitzen die Vorstandsmitglieder der Kommission auch mit drin. Aber dennoch ist es nicht Aufgabe des Vorstands sozusagen zu sagen, was der Verein in der Sache will, sondern das machen die Kommissionen. Wichtig ist noch, denke ich, dass die Unterhaltskommission noch die Aufgabe hat, gemeinsam mit Vertretern der Oberlandesgerichte die Düsseldorfer Tabelle jeweils auszuarbeiten. Das ist auch noch so ein Punkt. Also das macht auch nicht der Deutsche Familiengerichtstag als solcher, sondern die Unterhaltskommission in Zusammenarbeit mit den OLGs.
Du hast gesagt, das ist für mich auch sehr bereichernd, dass dieses Modell, das im gesamten DFGT gefahren wird, dieser Mix an allen Professionen, die mit dem Familienrecht auch berufsmäßig zu tun haben, das spiegelt sich natürlich auch in den Kommissionen wieder und das ist hervorragend.
Wir achten natürlich auch ein bisschen darauf, wenn wir uns überlegen, wer mitmacht, dass wir eine gute regionale Verteilung haben und auch natürlich auch eine gute Geschlechterverteilung. Das gehört ja zum Leben in Familien auch dazu.
Wobei ja auch gerade im Unterhaltsrecht, wie wir mit Frau Lisbeth Naschib ja auch schon besprochen haben bei uns, tatsächlich ja die regionalen Unterschiede ganz bedeutend sind.
Ja.
Also nicht nur aufgrund der Lebenshaltungskosten, sondern auch aufgrund der unterschiedlichen Handhabung der Tabellenbestimmungen und so weiter. Also schon.
Ja, das war auch ein Grund, weswegen der Verein damals gegründet wurde. Als die Familiengerichtsbarkeit eingeführt wurde, hatte man die Sorge, dass das zu zersplitterten Rechtsverhältnissen führen würde. Also sollte diese Vernetzung auf Bundesebene auch ein bisschen dazu beitragen, dass da eine Einheitlichkeit entsteht. Aber natürlich gibt es in der Bundesrepublik ganz unterschiedliche Sichtweisen auf Ehe und Familie und auch auf Familienmodelle. Und die spiegeln sich natürlich in der Rechtsprechung auch weiter. Also ganz einheitlich wird es nicht werden, aber zumindest erleichtert der Austausch das, dass man sich zu gewissen Grundsätzen da zusammenfinden kann.
Wir haben jetzt ganz viel gesagt schon zur Veranstaltung Deutscher Familiengerichtstag. Andreas, magst du vielleicht noch was sagen zu den Empfehlungen des Vorstands, die ja jeweils aus diesen Veranstaltungen hervorgehen? Wie kommen die zustande?
Erstmal gibt es ja aus den Arbeitskreisen die Arbeitskreisthesen, die Ergebnisse. Und die werden, wie gesagt, auch auf der Homepage des Familiengerichtstags veröffentlicht, sind da jederzeit abrufbar. Und dann macht der Vorstand nach der Tagung noch etwas, das nennt sich Erarbeitung der Empfehlungen des Vorstands. Die Thesen, wenn man sich vorstellt, ich habe 20 Arbeitskreise und jeder verabschiedet 10, 15 Thesen, das sind dann ja 200, 300 Thesen, die man hinterher hat. Das ist natürlich schwer überschaubar und da werden dann Schwerpunkte gesetzt durch den Vorstand. Der Vorstand sucht sich dann nach verschiedenen Kriterien Thesen aus, die er für besonders unterstützend wert hält und sich sozusagen als Empfehlung zu eigen macht. Dafür gibt es jetzt keine festen Regeln, wie das stattzufinden hat, aber es gibt so Üblichkeiten, die sich bewährt haben. Zum Beispiel orientieren wir uns im Vorstand daran, dass wir nur Thesen übernehmen, die auch mit großer Mehrheit beschlossen wurden. Wenn also etwas schon in dem Arbeitskreis sehr kontrovers diskutiert wurde, dann machen wir uns das eher nicht zu eigen. Außerdem versuchen wir natürlich auch Dinge rauszufiltern, die jetzt zum Beispiel einfach die geltende Gesetzeslage wiedergeben, weil diese haben zwar auch ihren Wert, weil es ja auch eine Zufriedenheit mit der Gesetzeslage zeigt, aber weil wir Empfehlungen ausarbeiten wollen, Empfehlungen sind ja eigentlich eher auf eine Verhaltensänderung ausgerichtet. Ne? Und und da sitzen wir dann 2 Tage zusammen und reden uns die Köpfe heiß, welche Empfehlungen man übernimmt. Und dann geht sozusagen immer auch die Diskussion los, wie sehr können wir eigentlich noch die Empfehlungen anpassen an das Diskussionsergebnis des Vorstandes. Und da sind wir uns einig, dass wir sprachliche Anpassungen vornehmen können, dass wir auch zum Beispiel uns die Freiheit nehmen, mehrere Thesen zu einer These zusammenzufassen, aber wir dürfen natürlich jetzt nicht den Thesen entgegenstehende Dinge als Empfehlung des Vorstands übernehmen. Also können wir nicht machen. Wir sagen ja, das beruht darauf und dann können wir nicht was ganz anderes beschließen. Und da kommt manchmal, das weiß man ja als Jurist, können teilweise einzelne Silben schon einen großen Unterschied machen. Und das ist dann sozusagen jedes Mal die Gratwanderung, einerseits etwas zu verabschieden, wo wir als Vorstand auch hinterstehen, und zum anderen aber auch das Arbeitskreisergebnis nicht zu verfälschen. Und da gilt für uns wiederum so ein bisschen der ungeschriebene Grundsatz, wenn, bevor wir was verabschieden, was vielleicht falsch ist, lassen wir es lieber weg.
Fand ich sehr schön zu sehen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt erwähnen darf oder ob man es dann wieder ausschneiden darf. Weil du noch einen Kommentar in deinem Word-Dokument hattest mit den Empfehlungen, das du uns gesendet hast. Und okay. das Wort nur hatten wir in Köln, meine ich, nicht endgültig besprochen. Ja. Das fand ich ganz interessant zu sehen, weil man kriegt ja irgendwie so einen Einblick, was ihr da dann genau an den Empfehlungen noch bearbeitet im Nachhinein. Ja. Also da ging es um das Unterhaltsrecht.
Genau, das ist ein ganz schönes Beispiel.
Ich erinnere mich ja an meine lang zurückliegende Referendarszeit in New York bei den Vereinten Nationen, bei der auch über jedes einzelne Wörtchen gerungen wurde. Also,
aber ich sag mal, das Wort nur kann ja auch ganz schöne Auswirkungen haben.
Ja, ja, eben. Also, deswegen, klar.
Ob ich sage, ich gehe bei schönem Wetter nach draußen, oder ob ich sage, ich gehe nur bei schönem Wetter nach draußen, das sind ja doch deutliche Unterschiede. Und bei juristischen Fragen kann so nur schon mal über Geld bekommen oder nicht Geld bekommen entscheiden. Ja. Aber das ist es halt. Und das ist in der Tat so, das ist jetzt auch wieder ein bisschen anekdotisch, aber wir hatten eine These, die auch nachher, also im Anschluss an die Vorstandssitzung noch weiter diskutiert wurde, per E-Mail im Umlaufverfahren, verabschiedet. Und dieses Wort nur, muss ich selbstkritisch eingestehen, stammte, glaube ich, aus meiner Feder. Ich glaube, ich hatte das so als Stimmung im Raum wahrgenommen und habe es dann auch in den Text reingeschrieben, wobei ich zu meiner Ehrenrettung sagen möchte, dass der Text auf einem Beamer die ganze Zeit für alle lesbar war. Aber wie das immer so ist, das kennt man ja aus Sitzungssituationen, nur weil man selber das Gefühl hat, dass Einigkeit besteht, heißt das ja nicht, dass alle gerade wirklich auch damit einverstanden sind. Und an diesem Wort, also an der These als Ganzer und auch am Wort nur, entzündete sich dann hinterher doch eine spannende Diskussion. Und letzten Endes konnte man die aber doch weitgehend entkräften, indem man das gestrichen hat. Wir können ja vielleicht gleich nochmal, wenn wir darüber sprechen, welche Empfehlungen wir genommen haben, kann ich nochmal sagen, um welche These es eigentlich ging, damit das vielleicht ein bisschen verständlicher wird.
Wenn man mal so in die Historie nochmal des Familiengerichtstags guckt, gibt es da so ein, zwei Sachen, die man vielleicht historisch rausgreifen kann, wo man so nachvollziehen kann, was aus so konkreten Empfehlungen dann entstanden ist, was daraus geworden ist?
Also, ich empfehle dazu einen Band der Brühler Schriften. Die Brühler Schriften erscheinen immer nach dem Familiengerichtstag und fassen sozusagen die Tagung zusammen. Band 22 stammt aus der ausgefallenen Tagung in der Corona-Zeit. Da konnten wir nicht tagen, das ging nicht. Arbeitskreise online hätten wir nicht organisiert bekommen. So, wir wollten aber unseren Mitgliedern irgendwas bieten. Und zu der Zeit hat Thomas Herr, ein Rechtsanwalt, angeboten, dass er eine Chronik der bisherigen Empfehlungen des Familiengerichtstags schreiben könne. Und hat in Zusammenarbeit mit vielen anderen, die kann ich jetzt nicht alle nennen, allein dafür würde der Podcast nicht reichen, eine Zusammenstellung aller Thesen des Familiengerichtstags und ihrer Auswirkungen auf Gesetzgebung und Rechtsprechung zusammengestellt. Also eine Wahnsinnsarbeit, und es gibt also diesen Band 22, der ist komprimiert und der ist total interessant. Ich habe auch natürlich...
Und im Gieseking Verlag erschienen.
Im Gieseking Verlag erschienen. So, Werbeblock aus. Ich habe natürlich auch in Vorbereitung dieses Podcasts, weil ich ja selber erst seit einigen Jahren teilnehme, geschaut, was es da so gab. Und das ist spannend zu sehen, wie sich das Familiengericht, aber auch der Familiengerichtstag gewandelt hat. Und dass Dinge, die uns wirklich heutzutage völlig selbstverständlich sind, damals heiß diskutiert wurden. Man sieht auch, wie die Thesen geschrieben wurden. Die waren früher viel länger und zeigten viel mehr Unsicherheiten, viel mehr Kontroversen. Aber ich habe mir jetzt ein paar rausgesucht. Einmal ganz kurz einen Satz, den möchte ich gerne mal einfach vorlesen, weil der heute auch undenkbar erscheint. 1979 taucht da der Satz auf: Die Mehrheit war der Meinung, dass in strittigen Fällen gegen den Willen des Sorgeberechtigten ein Umgang nicht stattfinden soll. Ja, also man hat hochstreitige Eltern, der Sorgeberechtigte sagt, Umgang gibt es nicht, und die Mehrheit war der Meinung, dann soll es halt keinen Umgang geben. Das wäre heute undenkbar, wobei ich, wenn ich das thematisch richtig einordne, das bezog sich wohl damals nur auf Kleinkinder. Aber auch da würde man heute ja sagen, der Bindungsaufbau, der Kontakt zu beiden Eltern ist so wichtig, da kann ich nicht sagen, nur weil einer das ablehnt, gibt es keinen Umgang. Also heute würde man nie so verabschieden. Spannend finde ich 1980 die These, die elterliche Sorge kann auch den Eltern gemeinsam belassen werden. Das wurde dann kurz darauf auch gesetzt. Aber auch da etwas, was heute völlig selbstverständlich ist. 1981 wurde mal beschlossen, Sanktionen in Kindschaftssachen verschärfen den Konflikt zwischen den Eltern und sind geeignet, das Kind weiter zu schädigen. Auch das ist ja so ein Dauerbrenner-Thema, ne? Wie setze ich eigentlich eine Umgangsvereinbarung durch? Helfen Sanktionen oder schaden die nur? Und dass diese Diskussionen damals schon stattgefunden haben, finde ich interessant. Und was mich wirklich überrascht hat, dass schon 2005 auch der Familiengerichtstag sich mit dem Wechselmodell auseinandergesetzt hat. Und damals auch beschlossen hat, dass das Wechselmodell die Bereitschaft aller Beteiligten voraussetzt, miteinander zu kooperieren und zu kommunizieren. Das ist ja bis heute auch wild umstritten. Es gibt also die Position, Wechselmodell muss immer für alle Eltern eingeführt werden. Es gibt die Position, nein, das darf nur in Ausnahmefällen stattfinden. Also die Diskussion gibt es bis heute, aber schon 2005 auf dem Familiengerichtstag wurde das kontrovers diskutiert, was ich gar nicht gedacht hätte, dass das schon so früh Thema war.
Ja.
Das finde ich das Spannende, wenn man in diesen Band mal reinguckt, dass man auf der einen Seite sieht, welche Themen seit 40 Jahren im Prinzip im Familienrecht nicht unverändert, sondern immer wieder verhandelt werden und immer wieder auch dem gesellschaftlichen, also dem Wandel von gesellschaftlichen Wertvorstellungen unterworfen sind. Und wo man auch jetzt schon weiß, das werden wir auch noch in 40 Jahren diskutieren. Und was auch richtig und gut so ist, weil das ist das Wesen des Familienrechts, dass sich das immer wieder den gesellschaftlichen Gegebenheiten anpassen muss. Und auf der anderen Seite aber auch, was ich total spannend finde, ist, dass es eben auch ein paar Sachen gibt, wo man sieht, die Themen sind abgeräumt. Also wenn man so mal als Beispiel auch noch sich anschaut, was es für Diskussionen noch gab über prozessuale Fragen auch immer wieder. Also über die Frage, wie soll das vom FG dann ausgestaltet werden? Brauchen wir eine eigene Verfahrensordnung, die jetzt mehr sozusagen in den technischen, in den Maschinenraum reingehen? Da gibt es halt auch manche Diskussionen, die dann auch mal irgendwann geklärt sind. Und das kann man an diesem Band, also Lektüre-Empfehlung, Das ist einfach auch so eine rechtshistorische, wirklich spannende Geschichte, weil man nicht nur was über den Familiengerichtstag lernt, sondern ganz viel über das Familienrecht und seine Beziehungen zu gesellschaftlichen Prozessen, gesellschaftlichen Entwicklungen.
Auch ein Dauerbrenner, die Fortbildungspflicht für Familienrichter und Familienrichterinnen. Wird seit über 40 Jahren vom Familiengerichtstag gefordert, taucht in der Mehrzahl der Bände als These auf, auch dieses Mal wieder. Und einen kleinen Schritt weiter sind wir ja, aber eben noch nicht so ganz so weit, wie wir gerne wollen.
Ja, dann springen wir doch gleich mal rein in die aktuellen Thesen. Die
Empfehlungen.
Ja, oder Empfehlungen.
Was ist denn deine Auswahl, deine Highlights, die du uns mitgebracht hast?
Das ist ja natürlich ein bisschen gemein, weil natürlich jetzt nicht andere Thesen abwerten will, aber ich
Das war gar nicht so gemeint, aber da muss man nach draußen geben, Disclosure. Wir haben vorher ausgemacht, wir können rein zeitlich nicht alle Thesen diskutieren. Ja. Die Auswahl ist nicht eine Prioritätenauswahl, genau. Das wissen wir, sondern ist einfach auch so ein bisschen, wollen wir, glaube ich, die Dinge diskutieren, die sich erstens für eine Diskussion auch einfach sehr gut eignen und zweitens, die wir vielleicht noch gar nicht in letzter Zeit noch nicht so intensiv bei uns im Podcast beleuchtet haben. Also,
wer sie alle lesen will, der kann das in der FAMEZ Heft 24 aus dem letzten Jahr. Dort sind sie alle abgedruckt.
Ich fange mal an mit dem Kindschaftsrecht. Und da haben sich die Arbeitskreise unter anderem mit Sorgerechtsvollmachten befasst. Das ist ja heutzutage ein Instrument, das immer wieder auch eingesetzt wird. Das heißt, es besteht die gemeinsame Sorge, weil auch der Eindruck vermieden werden soll, dass ein Elternteil irgendwie ausgebotet werden soll. Auf der anderen Seite soll der andere Elternteil handlungsfähig sein und nicht für jede Entscheidung nachfragen müssen. Deswegen ist die Sorgerechtsvollmacht etwas, was sich in der Praxis sehr durchgesetzt hat und auch weitgehend bewährt hat. Und da gibt es jetzt eine rein praktische Empfehlung an die Rechtsprechung, und zwar diese Sorgerechtsvollmachten so zu gestalten, der äußeren Form nach, dass sie im Rechtsverkehr auch vernünftig gebraucht werden kann. Also sie insbesondere nicht irgendwo im Gerichtsprotokoll zu verstecken, mal böse gesagt, sondern möglichst entweder durch einen Notar beglaubigen zu lassen oder eben im Gerichtsprotokoll so festzuhalten, dass sie halt auch in der Praxis vorgelegt werden kann, ohne dass zum Beispiel jetzt auf dem Vollmachtstext auch noch steht, worüber die Beteiligten sonst noch so geredet haben. Das ist einfach so, diese Empfehlung habe ich mal rausgesucht, weil sie auch zeigt, dass es nicht immer um das ganz große Rad geht, sondern teilweise wirklich einfach so kleine Tipps an die Praxis, wie man das Leben erleichtern kann.
Ich finde das super. Darf ich das mit einem ganz kleinen praktischen Anekdote ergänzen?
Gerne doch.
Ich hatte vor wenigen Wochen tatsächlich, damals war ich noch am Amtsgericht, meine Geschäftsstelle, da hat eine Mutter angerufen und da war im Termin alles schon großes Rubrum etc. wunderbar, Sorgerechtsvollmacht erteilt und dann rief eine Mutter verzweifelt an, dass eine öffentliche Institution, nämlich eine Schule, nicht bereit sei, die Vollmacht, die im Protokoll mit voller Protokollierung etc. drin war, zu akzeptieren, weil da fehle die Unterschrift des Richters. Und das zeigt, finde ich, ganz illustrativ, wie wichtig es manchmal ist, einfach an praktische Dinge zu denken und den Leuten mitzuhelfen. Klammer auf, für HörerInnen da draußen, damit jetzt keine Irrtümer aufkommen. Es gibt keine Unterschrift des Richters auf dem Protokoll. Schon dreimal nicht, wenn es in elektronischer Akte geführt wird, aber jedenfalls nicht nach draußen hin, sondern wenn, dann findet sich die Unterschrift in der Akte und rausgeschickt wird eine Ausfertigung und da ist keine Unterschrift des Richters drauf. Das nur mal so zur Information. Aber ich finde das ganz illustrativ, was so Praxisfragen einfach sind. Und deswegen hat mich diese Empfehlung ganz konkret persönlich sehr gefreut, als ich die gelesen habe.
Und ich würde auch gar nicht sagen, dass das so wahnsinnig detailverliebt sei oder nichts Großes sei. Es hat einfach in wahnsinnig vielen Fällen Auswirkungen. Und wenn das zu Problemen führt, wie jetzt bei der Schule, ja, da geht es ja auch darum, kann ich das Kind abholen, kann ich gewisse Entscheidungen treffen, darf das Kind jetzt mitfahren zur Klassenfahrt und wer ist da alles dabei und so weiter, wer darf das entscheiden? Und das sind natürlich schon wichtige Fragen, auch für das Kind. Und wenn jetzt dann alle Nase lang mit Jan telefoniert werden muss, ob das so auch geht, ja, ist natürlich ein wahnsinniges Hemmnis. Und von daher schon eine große, große Auswirkung.
Eine andere Sache auch im Zusammenhang mit der Sorgerechtsvollmacht betrifft auch ein Thema, was uns sicherlich in den nächsten Jahren noch sehr beschäftigen wird, nämlich Auswirkung häuslicher Gewalt auf Sorgerechtsverfahren. Das ist ja viel in Diskussion, auch auf europäischer Ebene, was Gewaltschutz angeht zum Beispiel. Es ist immer wieder im Gespräch, wie sich auch häusliche Gewalt auf Umgangsverfahren auswirkt. Auch da gibt es ganz bedeutende Entwicklungen. Und dem Vorstand und dem Arbeitskreis 8 war es auch wichtig, dass ein Elternteil, der von häuslicher Gewalt betroffen ist, sich nicht dafür rechtfertigen müssen soll, dass er keine Sorgerechtsvollmacht akzeptiert, sondern dass er dann sagt, ich möchte die alleinige Sorge haben, dass da also nicht irgendwie ein Druck aufgebaut wird, trotz häuslicher Gewalt sich auf so eine Vollmachtslösung einzulassen. Es ist auch vor dem Hintergrund der sogenannten Istanbul-Konvention einfach wichtig, denn Deutschland muss, wir haben sicherlich vieles, was auch die Gerichte dafür tun, um Betroffene häuslicher Gewalt und ihre Kinder zu schützen, aber das ist vielleicht so eine Sache, die in der Praxis auch nochmal ins Bewusstsein kommt, muss, dass man eben mit einem Opfer häuslicher Gewalt nicht eine Situation schafft, die es in Rechtfertigungsdruck bringt, um ein Verfahren auf eine bestimmte Weise zu erledigen. Und dazu gehört eben auch, dass man es nicht in die Notwendigkeit bringt, Gründe gegen die Sorgerechtsvollmacht außer der häuslichen Gewalt vorzutragen.
Ja, mich als alten Völkerrechtler hat es da gefreut, dass die Istanbul-Konvention explizit erwähnt wurde. Wir haben dazu ja bereits eine Folge im Podcast gemacht. Aber mich hat das natürlich besonders gefreut, weil damit auch nochmal das Bewusstsein in die juristische Praxis reingetragen wird, dass wir in diesem Bereich bereits eine rechtliche Verpflichtung haben, eine völkerrechtliche Verpflichtung. Das ist nicht irgendetwas, was jetzt nur aus dem gesunden Menschenverstand, um das mal um diese blöde Floskel zu bemühen, stammt, sondern das ist, da gibt es ein völkerrechtliches Dokument. Und das finde ich ganz wichtig, dass das nochmal aufgegriffen wurde, dass auch nochmal das Bewusstsein in die breite Praxis dringt, dass das konkreten Einfluss auf die Verfahrensgestaltung haben muss, aus rechtlichen Gründen.
Ich würde gerne noch was zu sagen zum Unterhaltsrecht. Da hatten wir nämlich das Wort nur ja vorhin schon. Wir hatten einen Arbeitskreis, der sich mit einer aktuellen BGH-Entscheidung auseinandergesetzt hat, die betrifft das Verhältnis von betreuendem Elternteil zu Barunterhaltspflichtigen. Die kann ich jetzt nicht in allen Verästelungen ausführen. Es geht letztlich darum, wie sich der Bedarf des betreuten Kindes errechnet und wie sich dann auch bei Betreuung durch einen Elternteil, insbesondere den weniger verdienenden Elternteil, möglicherweise Auswirkungen auf den Unterhaltsanspruch des betreuenden Elternteils ergeben. So. Und dazu ist eben die Frage, wie seine Leistung, der betreuende Elternteil leistet ja Betreuungsunterhalt als sogenannten Naturalunterhalt. Und der BGH sagt, das muss eben auch berücksichtigt werden bei seinem eigenen Ehegattenunterhaltsanspruch. Und dazu hat sich der Arbeitskreis 3 positioniert, dass er gesagt hat, solche Naturalunterhaltsleistungen sollen aber berücksichtigt werden, wenn der betreuende Elternteil leistungsfähig für Unterhalt ist. Das klingt vielleicht erstmal komisch, aber wenn der nicht leistungsfähig ist, heißt das ja, er hat seinen eigenen notwendigen Selbstbehalt nicht. Er kann also sein eigenes Existenzminimum gar nicht decken. Und da hat der Arbeitskreis gemeint, wenn er seinen eigenen Selbstbehalt nicht decken kann, also die Mittel für seinen eigenen Bedarf braucht, dann stehen ihm ja für darüber hinausgehenden, in Geld geleisteten Naturalunterhalt für das Kind gar keine Mittel zur Verfügung und dann kann ich sie auch nicht berücksichtigen. Und an der Stelle war eben schon entscheidend, ob gesagt wird, sie sollen berücksichtigt werden oder sie sollen nur dann berücksichtigt werden. So, ne? Ich habe jetzt, glaube ich, die Nur-Fassung erklärt, die andere, weil die in meinem Kopf immer noch so ein bisschen mit drin ist. Na gut, und dann wurde aber auch gesagt, damit dieser Naturalunterhalt berücksichtigt werden kann, sagt der Arbeitskreis, reicht es aus, dass er vorträgt, dass er das Kind betreut. Er muss also nicht im Einzelnen darlegen, welche Naturalunterhaltsleistung erbringt. Wie will man das auch machen? Wie legt man die Stromrechnung auf das Handyladegerät des Kindes und der Eltern auch nicht? Deswegen, dafür soll der Vortrag ausreichen, ich betreue das Kind. So, das ist so dieser Punkt, in dem das Wörtchen nur doch eine gewisse Rolle spielte.
Ich bin heute der Mann für die Querverweise. Genau zu der BGH-Entscheidung haben wir nicht schwerpunktmäßig, aber auch in unserer Unterhaltsrechts-Podcast-Folge mit Frau Lies Benaschip diskutiert. Also wer das nochmal sich, was du so hervorragend kondensiert gerade dargestellt hast, nochmal etwas breiter zu Gemüte führen möchte, dem sei ein kurzes Reinhören in diese Folge empfohlen.
Ich muss an dieser Stelle oder ich möchte an dieser Stelle auch noch, weil ich sonst dem Versorgungsausgleich nicht gerecht werde und wahrscheinlich von Johannes Norfurth Ärger bekomme, noch zwei Thesen zur Empfehlung zum Versorgungsausgleich nennen. Zum einen etwas, wo ich mich auch...
Andreas, kurz bevor wir in die Details reingehen, vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer, die mit dem Versorgungsausgleich nicht täglich umgehen, vielleicht noch mal kurz, um was es da geht, ganz generell, so die groben Linien.
Die groben Linien. Okay, ich versuch's jetzt mal. Versorgungsausgleich ist für mich auch dünnes Eis. Ne? Ich mache das zwar oft, aber ich bin in Cuxhaven mit einem Bezirk gesegnet, der da, ich sag mal, nicht die ganz schwierigen Themen zu behandeln hat. Also, wenn aus einer Ehe Versorgung hervorgehen, dann haben wir sozusagen drei Hauptsäulen. Das eine ist der Unterhalt. Ich zahle aus meinem laufenden Einkommen einen Teil an den Ehegatten oder geschiedenen Ehegatten, dem ich die Versorgung schulde. Das andere ist der Zugewinnausgleich, da wird das erwirtschaftete Vermögen geteilt, was während der Ehe geschaffen wurde. Und das dritte ist der Versorgungsausgleich, da geht es um die Altersanrechte. Also ein Ehegatte erwirbt höhere Anrechte als der andere und das wird als ungerecht empfunden, weil ja zum Beispiel dahinter eine Kinderbetreuung steht und die Haushaltsführung. Und deswegen werden alle Rentenanrechte, die in der Ehezeit erworben wurden, von beiden Ehegatten geteilt und dem anderen hilflich zur Verfügung gestellt. Das ist Versorgungsausgleich ganz grob. Und weil wir Deutschen immer ganz gut darin sind, solche Dinge wie wir nehmen etwas und teilen es zur Hälfte, dann doch irgendwie zu verkomplizieren, ist das Versorgungsausgleich schon eine Expertenmaterie. Und ich zähle mich da ehrlich gesagt nicht zu den Experten. Aber zwei Thesen habe ich auch verstanden, die da rausgekommen sind. Das eine betrifft nämlich zum Beispiel die Grundrente. Die Grundrente, also die von unserem Kanzler sogenannte Respektrente, ich glaube, er hat sie so genannt, ne? Oder war das Herr Heil? Ich weiß das gar nicht genau. Also die Grundrente für langjährig Versicherte ist ja ein Aufschlag, den jemand bekommt, der eine bestimmte Zeit in die Rentenkasse eingezahlt hat und der dann sozusagen einen Aufschlag auf seine eigene Rente bekommt, um zu verhindern, dass er trotz jahrelanger Arbeit und trotz jahrelanger gesetzlicher Rentenversicherung später auf Grundsicherung angewiesen ist. Und da gilt nach dem BGH, dass auch diese Grundrente geteilt wird, ein Versorgungsausgleich, wie jedes andere Anrecht auch. Und das wird in weiten Teilen als ungerecht empfunden, zum einen, weil es ja ein persönlicher Aufschlag ist, der sollte ja eigentlich, um das nochmal mit der Respektrente zu bezeichnen, gerade den Respekt vor der Arbeitsleistung dieser Person ausdrücken. Und zum anderen gibt es auch viele Fälle, in denen der andere Ehegatte die Voraussetzung für diese Respektrente gar nicht erfüllt. und deswegen aus der Übertragung der entsprechenden Rentenpunkte auch gar keinen Vorteil hat. Und deswegen hat sich der Arbeitskreis dafür ausgesprochen, durch eine Gesetzesänderung die Grundrente vom Versorgungsausgleich generell auszunehmen. Und das hat der Vorstand auch übernommen in seinen Empfehlungen. Und das andere ist etwas, das ist schon fast ein bisschen überholt, zeigt aber auch, dass man durchaus was erreichen kann und dass der Gesetzgeber auch zuhört. Und zwar wird der Gesetzgeber aufgerufen, Anrechte, die im Versorgungsausgleich vergessen oder übersehen worden sind, später noch teilen zu lassen. Das ist bis jetzt nicht möglich. Bis jetzt, wenn einfach jemand vergessen hat, eine Versorgung anzugeben oder das Gericht sie übersehen hat und darüber rechtskräftig entschieden wird, gibt es nach jetziger Rechtslage keine Möglichkeit, das nachzuholen oder zu korrigieren. Es gibt theoretisch Schadenersatzansprüche, die funktionieren aber in der Praxis nicht so gut, weil es da Beweisprobleme gibt. Das ist aber wohl in Vorbereitung. Jetzt nicht, muss ich sagen, wegen des Familiengerichtstags nur, aber auch, weil es aus der Anwaltschaft starke Bestrebungen gab. Klaus Weil hat sich da sehr engagiert. Und da soll tatsächlich eine gesetzliche Änderung geschaffen werden, sodass es möglich ist, solche vergessenen Anrechte später noch auszugleichen. Was zur Vermeidung von Altersarmut schon ein wichtiger Beitrag ist, muss man sagen. Also da geht es auch richtig um was. Also beim Versorgungsausgleich, da werden, ohne dass man das der Entscheidung sofort ansieht, teilweise doch sehr hohe Summen übertragen.
Ja, vielen Dank, Andreas, für die Zusammenfassung einiger wichtiger Empfehlungen des DFGT-Vorstands. Ich erwähne es vorsichtshalber nochmal. Alle Thesen lesen Sie in PharmaZ-Heft 24 2023. Wir verlinken die selbstverständlich auch in den Shownotes auf pharmaz.de/podcast. Direkt unter dem Player. Wow, dieses Mal haben wir auf jeden Fall viel Werbung gemacht, aber ich finde auch wichtige Werbung für wichtige Dinge. Andreas, vielen Dank, dass du uns so viel über den DFGT erzählt hast. Das war uns ein Anliegen, uns allen, dass wir den Deutschen Familiengerichtstag einfach mal vorstellen im Podcast, weil wir finden, dass es ein sehr wichtiger Verband ist und viel für das Familienrecht tut. Vielen Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast, weil ich glaube, die ist bei dir ja auch nicht unbedingt im Überfluss vorhanden.
Naja, aber Zeit, die man mit wichtigen Dingen verbringt, ist ja immer gut investiert. Und ich danke auch ganz herzlich für die Gelegenheit, den Verein hier vorzustellen und auf die Weise auch mal ein bisschen damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Und ich hoffe, dass das jetzt Interesse geweckt hat und dass wir viele Hörende bei unserer nächsten Tagung begrüßen dürfen.
Wenn Sie noch Fragen haben, wie das jetzt nochmal genau funktioniert, wie kann man da Mitglied werden oder auch Anregungen und Feedback haben für uns, dann schreiben Sie uns doch gerne unter podcast@pharmaz.de.
Als letztes werbendes Schlusswort, es muss einfach sein, wir waren und werden, gehe ich fest von aus, auch als Podcast-Team auch beim nächsten Familiengerichtstag wieder vor Ort sein. Und das ist übrigens auch eine super Gelegenheit, uns zu sagen, was ihr Zuhörenden eigentlich von dem haltet, was wir da so treiben. Also wer uns mal ganz persönlich die Meinung sagen will, wenn wir jetzt nicht schon genug Werbung für das super, für diese hervorragende Veranstaltung gemacht haben, dann ist das vielleicht der letzte Anstoß, dahin zu kommen. Es lohnt sich.
Sehr gut, sehr gut. Dann sehen wir uns hoffentlich in 1,5 Jahren und hören uns in der nächsten Folge. Schön, dass Sie dieses Mal zugehört haben. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Ciao.
Sie hörten Familiensachen, der PharmaZ-Podcast, eine Produktion des Gieseking Verlags.